MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Stolpersteine sind kleine Gedenktafeln, die im Boden verlegt werden und an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen. Da haben Sie bestimmt schon mal den einen oder anderen gesehen, wenn Sie hier in München oder in anderen Städten unterwegs waren. Diese golden glänzenden Pflastersteine, auf denen meist ein Name und einige biografische Daten stehen, erinnern daran, dass genau da diese Menschen gewohnt haben. Auch hier vor unserem katholischen Medienhaus, dem St. Michaelsbund, zu dem wir ja als MKR dazugehören, werden demnächst, genauer gesagt am 25. November 2024, Stolpersteine verlegt. Denn auch hier bei uns im Haus haben Menschen gewohnt, die Opfer des Nationalsozialismus geworden sind. Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Brigitte Strauß. Brigitte, du weißt mehr darüber.
Ja, ich bin sozusagen über die Tatsache gestolpert, dass 20 Jüdinnen und Juden hier in diesem Haus gelebt haben, bevor sie von den Nazis gedemütigt, verschleppt und ermordet wurden. Ich war nämlich auf einer Infoveranstaltung zu den Stolpersteinen. Terry Swartzberg ist ja der Initiator hier in München und ich kenne ihn schon lange, habe ihn ganz oft interviewt und ich wollte mich privat dort engagieren. Bei diesem Treffen hat er erzählt, dass wahrscheinlich vor fast jedem Haus in der Innenstadt Stolpersteine liegen müssten, denn es gab ein sehr quirliges jüdisches Leben hier. Da lag es irgendwie nahe zu fragen, ob er denn mal nachschauen könnte, wie das denn mit diesem Haus hier ist. Und er hat nachgeschaut und hat 20 Namen gefunden. Da ist mir, ehrlich gesagt, erstmal die Kinnlade runtergefallen.
Das glaube ich. Mir nämlich auch, als du das erzählt hast. Aber von dieser Erkenntnis bis zur Verlegung sind es ja noch ein paar Schritte. Was hast du genau gemacht?
Ich bin zu unserem Chef, Stefan S., gegangen und habe ihn gefragt, was er davon hält, wenn wir hier Stolpersteine verlegen lassen. Und für ihn war sofort klar, dass wir das machen.
Ja, da gibt's ja gar keine Alternative, als Ja zu sagen. Also für mich war das neu, dass tatsächlich 20 Jüdinnen und Juden vor ihrer Deportation in diesem, jetzt unserem Haus gelebt haben. Und deswegen war das für mich keine Frage, soll man das machen, sondern die Frage ist nur, wo können wir das machen?
Und er ist dann mit Terry ums Haus gegangen und die beiden haben einen sehr schönen Platz gefunden, in einer Nische, schön geschützt, aber gut sichtbar.
Auf den Steinen steht ja jeweils der Name, das Geburtsdatum und der wahrscheinliche Todesort oder Todestag. Weiß man denn etwas mehr, wer diese Menschen waren?
Ja, da kann man einiges herausfinden. Es gibt nämlich das Gedenkbuch der Münchner Juden. Das gibt's online und es umfasst die wichtigsten Lebensdaten aller Frauen, Männer und Kinder, die zwischen 1933 und 1945 in München lebten und die von den Nationalsozialisten als Juden verfolgt und ermordet wurden. Und wenn man da nachliest, stellt man fest, dass hier einige Familien gelebt haben, welche Berufe sie hatten, dass es nicht nur die direkten Familienangehörigen waren, sondern auch Nicht-Neffen. Und man bekommt so langsam ein Bild von dem Leben hier. Und Terry hat mir noch viel mehr erzählt, weil er inzwischen auch weiß, wie man zwischen den Zeilen liest.
Und ihr beide habt euch ein Projekt ausgedacht, das schon an diesem Wochenende Premiere hatte, nämlich einen neuen Podcast.
Genau. Wir möchten die Geschichten hinter der Geschichte erzählen. Wie sah das Stadtviertel vor den Nazis aus? Wer hat hier gewohnt? Wie waren die Leute miteinander verbandelt? Warum haben hier so viele gewohnt? Und was ist aus ihnen geworden? Konnten sie ihre Kinder retten? Wie und wo sind sie ermordet worden? Alles das erzählen wir im Podcast und der heißt Stolpersteine, damit kein Opfer vergessen wird.
Vielen Dank, Brigitte. Die erste Folge unseres Stolpersteine-Podcasts gibt's seit diesem Wochenende überall, wo es Podcasts gibt. Hier bei uns im MKR läuft's auch nochmal am Dienstagabend um 20 Uhr, also morgen Abend, läuft die erste Folge auch hier bei uns im MKR. Also unbedingt mal reinhören. Vor kurzem war Papst Franziskus in Belgien zu Besuch und hat sich unter anderem zum Thema Frauen in Kirche und Gesellschaft geäußert. Für viele Menschen, vor allem für Frauen, ein Schlag ins Gesicht. Was Pfarrer Schießler dazu zu sagen hat, das hören Sie jetzt in der neuesten Folge Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Mit dieser Auseinandersetzung hat jetzt keiner gerechnet. Bei seinem Belgien-Besuch hielt Papst Franziskus unter anderem eine improvisierte Rede und bezog sich darin auf den doch sehr hochkomplexen Themenbereich Emanzipation und die Rolle der Frau heute. Das Ganze ist ja schon etwas prekär, wenn man bedenkt, wer da spricht. Der Papst ist die oberste Instanz seiner Einrichtung, die bis heute konsequent, einfach neutral aus der Höhe jetzt betrachtet, an der Ausübung der Machtverhältnisse innerhalb seines eigenen Betriebes die Hälfte ihrer Mitglieder ausschließt. Warum? Weil sie nicht männlich ist. Und es spricht nicht irgendwer, sondern ein hochbetagter Mann, der selbst für sich irgendwann einmal die Lebensgemeinschaft mit einer Frau bewusst ausgeschlossen hat, kann ich nachvollziehen, und diese Regelung mit unterstützt, nämlich, dass dies auch für alle Amtsträger in der Kirche, also die Priester, gelten solle. Und als drittes, das Ganze findet nicht irgendwo statt, sondern einer katholischen Universität, anlässlich des 600-jährigen Jubiläums der katholischen Universität im wallonischen Louvain-la-Neuve hat Papst Franziskus diese Vorlage geliefert wie folgt: Was für Frauen charakteristisch ist, was weiblich ist, wird nicht durch Konsens oder Ideologien festgelegt. Ihre Würde wird durch ein ursprüngliches Gesetz gesichert, das nicht auf Papier geschrieben, sondern dem Leib eingeschrieben ist. Die Würde ist ein unschätzbares Gut, eine ursprüngliche Qualität, die kein menschliches Gesetz geben oder nehmen kann. Frau sein ist fruchtbares Empfangen, ist Sorge, ist lebendige Hingabe. Deshalb ist die Frau wichtiger als der Mann. Es ist hässlich, wenn die Frau sich zum Mann machen will. Die Frau ist Frau und das ist wichtig. Zitat Ende. Nun, da steckt jetzt nicht viel Neues drin, dachte ich mir im ersten Moment. Ganz ehrlich, ich kann da auch nichts Verwerfliches finden. Ein Blick in meine Herkunft belegt dies gut und gerne. Meine Mutter hat weder ihr Frausein noch ihre gesellschaftliche Verantwortung jemals irgendwie eingegrenzt gesehen oder Beschränkungen eingeklagt. Sie wusste um ihre unersetzbare Bedeutung in unserer Familie und hat diese selbstverständlich und vor allem mit großer Leidenschaft gelebt. Bis heute erkenne ich da eigentlich keine große Veränderung, wenn ich in die Familien heute Einblicke bekomme. Für nicht wenige Zeitgenossen aber klingt das, was der Papst hier sagt, dann doch sehr nach restriktiver Aufforderung. Die Frau gehöre doch bitte hinter den Herd, dort ist Platz genug für sie. Es hat sich so vieles verändert. Frauen nehmen konsequent in der Gesellschaft, in der Politik, im Berufsleben, in der Kunst, im Sport, in der Musik ihren eigenen Platz ein. Da besteht kein Anlass für sie, sich doch jetzt wieder in die Hausarbeit zurückzuziehen. So sieht man das jetzt seitens der Universitätsleitung in Belgien. Diese reagierte prompt und distanzierte sich offen von den Worten des Papstes und drückte ihr Unverständnis und ihre Missbilligung gegenüber der von Papst Franziskus geäußerten Position bezüglich der Rolle der Frau in der Kirche und in der Gesellschaft aus. Frauen dürfen niemals daran gehindert werden, heißt es, sowohl an der Universität wie in der Gesellschaft sich zu entfalten, genauso wie alle anderen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung. Die Kirche hat diesen Weg unbedingt zu folgen. Und überhaupt seien des Papstes Worte einfach nur deterministisch und reduktionistisch und würden nur die Diskriminierung der Frau weiter fördern. Womm. Noch einmal, die Leitung einer katholischen Universität antwortet hier, kein linker Jugendverein. Die ganze Deutlichkeit dieses Gegenschlags wurde dann auch nicht mehr abgemildert, als die Universität beschwichtigend nachschiebt, dass sich doch heutzutage bekanntlich auch Männer um die Familie kümmern und hingebungsvoll sind und Frauen auch in der Lage sein müssen, sich abseits vom Kümmern Verantwortung in unserer Gesellschaft zu übernehmen. Der Schlagabtausch war eröffnet und nun war es am Papst darauf zu reagieren. Das tat er auf dem Rückflug von Brüssel nach Rom bei einer seiner legendären Pressekonferenzen über den Wolken. Da hat er es getan und sich vehement verteidigt. Er sagt, es sei unmenschlich, die Frau zu vermännlichen. In der Kirche der Braut Christi ist das Weibliche wichtiger, ja sogar höher gestellter als das Männliche. Wörtlich meint er, die weibliche Mystik ist wichtiger als das Amt der Männer. Ja, das mag jetzt alles gut klingen, theologisch fein und sauber dargestellt, bildlich schön umrahmt. Mich stört einfach wieder mal, dass hier eine theologische Begründung, die durchaus nachvollziehbar ist, hier wieder einmal mit biologischen Fakten vermischt und fundamentiert werden muss. Ja, die Kirche ist die Braut Christi. Sie besteht aus Frauen und Männern und jeder von ihnen repräsentiert als Christ seit seiner Taufe diesen Christus in der Welt. Man nennt das dann kurz die Taufeinheit mit Christus. Nur eben, dass daraus für die Frau wegen ihres biologischen Andersseins, ihrem Defekt in der Biologie, dem Mann gegenüber keine Weihevollmacht möglich sein soll, weil Jesus ein Mann war. Nur um diese Vermischung geht's doch heute. Sie wird einfach nicht mehr in dem Umfang bei den Kirchenmitgliedern nachvollzogen und mitgetragen, wie das nun mal vom Lehramt gerne gesehen und gewünscht wird. Aber das ist ein Faktum. Ganz davon abgesehen, dass Begriffe wie weibliche Mystik und andere mir da jetzt auch nicht gerade weiterhelfen. Der Papst hat ja recht. Es geht nicht um Vermännlichung im Sinn von Machtergreifung. Aber es geht um eine Sinnhaftigkeit, die auch heute verstanden werden muss, wollen wir nicht zu einem nostalgischen Geschichtsverein mutieren als Kirche. Als Beobachter bleibt mir daher nur die Frage, was ist eigentlich der Grund für diese tiefe Angst vor strukturellen Veränderungen in meiner Kirche? Bei der Weltsynode wurde die Frauenfrage ja bereits geschickt in die Arbeitsgruppen aus dem Forum herausgenommen und da hinein verschoben. Ein Ausweg ist auch ein Weg, stimmt. Aber woher kommt diese so verbreitete Angst vor rein strukturellen Veränderungen in der Kirche? Das Allerwenigste, was in der Kirche entschieden werde, habe etwas mit Glaubensfragen zu tun, meint dazu der Dogmatiker Michael Seewald aus Münster, sondern sei immer pragmatischer Natur. Er sagt, denjenigen, die eben mehr Teilhabe an der Kirche fordern, übrigens, ich gehöre dazu, geht es eher darum, an solchen praktischen Entscheidungen beteiligt zu werden und nicht darum, die Trinitätslehre oder die Christologie oder sonst ein theologisches Fundament neu zu definieren. So gesehen könnte man sich doch eigentlich viele Missverständnisse ersparen. Überall, in der ganzen Kirche, würde man miteinander reden und nicht übereinander, wie es in der Synode versucht wird, und würde man vor allem aufeinander zuhören. Das wünsche ich uns und eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
Das war eine neue Folge Schießlers Woche, ein Beitrag von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Kommende Woche wieder hier an selber Stelle und jederzeit überall, wo es Podcasts gibt. Was haben AC/DC, Taylor Swift, Depeche Mode oder auch Udo Lindenberg gemeinsam? Na klar, sie machen Musik. Dass sie und viele andere Musiker damit eine spirituelle Botschaft transportieren, ist, glaube ich, vielen von uns gar nicht mal so bewusst. Einer, der sich mit diesem Thema ausgiebig beschäftigt hat, ist Uwe Birnstein. Er ist Theologe, Journalist und Publizist und hat gemeinsam mit Sozialwissenschaftler Volker Eichener jetzt ein neues Buch mit dem Titel Highway to Heaven veröffentlicht. Hallo Herr Birnstein, grüß Sie. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, schön hier zu sein.
Herr Birnstein, Highway to Heaven ist jetzt nicht das erste Mal, dass Sie sich mit dem Thema Musik und Spiritualität auseinandersetzen. Wie kommt es denn dazu?
Ich als Jugendlicher habe nicht nur Kirchenmusik gehört, ich war zwar auch im Kirchenchor, aber zu Hause, da ging's ab aus meinem Transistorradio und da spielten viele Songs und viele hatten komischerweise, je mehr ich zurückdenke, fallen mir immer mehr ein, die hatten eine spirituelle Ebene. Und das hat mich, weil auch der Glaube mich tatsächlich seit Jugendzeiten schon interessiert, das habe ich immer zusammen gesehen. Ich habe da gar keinen Gegensatz zwischen kirchlicher Musik und Popmusik gesehen, sondern ich habe immer gesucht, wo finden eigentlich spirituelle oder Glaubensthemen in Popsongs statt. Und jetzt bin ich älter natürlich und finde das immer noch, auch in der aktuellen Popmusik, und bin schier erstaunt darüber und singe da lauthals mit.
Worum geht's denn im aktuellen Buch ganz genau?
Na, der Volker Eichner, mein Co-Autor und ich, wir haben uns mal zusammengesetzt, wir sind ein Jahrgang und in den 70er Jahren haben wir unsere musikalische Sozialisation erlebt und ganz viele Songs sind da gekommen, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, von den Stones, Sympathy for the Devil und solche Sachen. Und wir haben beide ein großes Faible dafür und haben gesagt, das ist mal wichtig zu erklären den Menschen, die zwar gerne diese Musik hören und spüren, da ist irgendwas drin, aber das nicht so richtig benennen können. Und das versuchen wir zu leisten in diesem Buch und haben 22 Songs vorgestellt.
Okay, welche Rolle spielen denn Ihrer Meinung Religion oder Gott in aktuellen Hits?
Religion spielt eine viel, viel größere Rolle bei den Menschen, die auch den Kirchen leider schon den Rücken zugekehrt haben, als die meisten Menschen denken. Also die Frage nach dem Sinn des Lebens, die Frage nach dem, was nach dem irdischen Leben kommt, die Frage, warum sind wir eigentlich hier, die bewegt ja alle Menschen. Und die Kirchen geben ihre Antworten, die aber nicht mehr alle Menschen erreichen. Und die Popmusik, die gibt Antworten. Oft sind die ziemlich hanebüchen, muss man auch sagen. Dann geht's irgendwie ins nicht mehr seriöse, aber meistens haben wir festgestellt, sind das sehr ehrliche Fragen und vielleicht auch manchmal mit Antworten, die man nicht erwartet, aber die immer inspirieren und ins Nachdenken bringen.
Warum nutzen denn Ihrer Meinung nach Künstler Gott immer wieder als Thema?
Naja, ich würde sagen, einige nutzen sie aus kommerziellen Interessen. Aber die gucken wir in diesem Buch nicht an, oder ich hoffe, dass wir niemandem da auf den Leim gegangen sind, sondern das Thema Gott ist bei allen Menschen, die leben und die versuchen irgendwie nach bestimmten Werten zu leben, ist Gott ein Thema. Und deswegen bauen das Leute auch in ihre Lieder ein. Das gehört dazu. Das sind bemerkenswert ehrliche und authentische Antworten. Und das wünsche ich mir in den Kirchen auch, dass wir da eigentlich richtig in uns alle reingucken und gucken, was glaube ich denn eigentlich wirklich? Und ein bisschen trennen von dem, was man im Glaubensbekenntnis dann gerne auch in Gemeinschaft betet, aber auch das Vergleich mit dem, was man eigentlich im Herzen fühlt.
Das sehe ich auch so schön gesagt. Für wen ist denn das Buch Highway to Heaven eigentlich gedacht?
Das Buch ist gedacht für alle, die Pop- und Rockmusik hören und irgendwie spüren, da ist mehr, als ich eigentlich verstehe. Also die meisten von uns können ja Englisch, aber auch ich kann Englisch nicht so gut, dass ich sofort jeden Song verstehe. Und wir gucken mal die Texte an, wir gucken aber auch die Melodien an, weil erst das Miteinander von Text und Melodie ergibt ja so die endgültige Botschaft und ist wirklich spannend dann im Gesamten zu hören, zu verstehen. Genau, da bieten wir hoffentlich erschöpfende Antworten, worum es in diesen Songs geht und warum es sich lohnt, die nochmal bewusster zu hören. Aber man kann und sollte trotzdem nach diesen Songs auch, wenn es denn geht, tanzen und feiern und die nicht zu ernst nehmen.
Wie suchen Sie eigentlich die Songs aus? Müssen die offensichtlich einen religiösen Titel oder ein religiöses Thema haben? Und überhaupt, was ist denn davon eigentlich Ihr Lieblingssong?
Na, aktuell ist mein Lieblingssong in dem Buch immer noch von Leonard Cohen zu sehen. Das war sowas wie meine Initialzündung. Ich war 16, hörte diesen Song zum ersten Mal und das hat mich geflasht. Warum? Weil es da drin um Verliebtsein geht. Also der Leonard Cohen war verliebt in eine Susanne und das hat ihn aber so beflügelt, dass er eine Strophe über Jesus einfügt. Jesus was a sailor und dieser Jesus, denkt er sich, der sitzt auf einem hölzernen Turm und hält Ausschau nach Ertrinkenden und rettet die. Also Liebe und Glaube zusammenzubringen, das ist Leonard Cohen super gut gelungen und deswegen höre und spiele ich den auch noch auf Gitarre, diesen Song gern.
Vielen Dank, Uwe Birnstein. Das Buch Highway to Heaven ist im Kösel Verlag erschienen, hat jede Menge interessante und spannende Geschichten rund ums Thema Musik und Spiritualität. Und Sie bekommen es natürlich in unserer Buchhandlung Michaelsbund und auf michaelsbund.de. Viel Spaß beim Lesen und Entdecken. Meistens erinnern wir uns an die großen Ereignisse in unserem Leben, aber oft sind es auch die kleinen Momente, die uns besonders freuen und uns noch lange im Gedächtnis bleiben. Von genau so einem Moment erzählen wir dann hier im MKR jede Woche in unserer Rubrik das Highlight der Woche. Diesmal von und mit unserer Volontärin Lili Kirka.
Das Highlight der Woche.
Hallo, ich bin Lili Kirka und ich bin seit kurzem Volontärin beim MKR. Mein Highlight in den letzten Tagen hat mir geholfen, ein Stückchen mehr in meiner neuen Wohnung und hier in München anzukommen. Ich habe zum ersten Mal richtig und alleine gebacken. Bisher war das nämlich eher eine Kindheitserinnerung. Früher habe ich mit meiner Mama zusammen Weihnachtsplätzchen oder mal einen Geburtstagskuchen gebacken. Aber seit ich vor 7 Jahren von zu Hause ausgezogen bin, hatte ich nie einen wirklich backtauglichen Ofen. In der Wohnheimsküche war es nicht sauber genug. Und in meiner klitzekleinen Pantry-Küche in meiner ersten Wohnung gab es auch nur einen Mini-Ofen. Jetzt kann ich mich zum ersten Mal in einer richtigen Küche ausbreiten. Um das zu feiern, habe ich mir Inspiration bei Social Media geholt und bin direkt mit Rezeptvideos zu Zimtschnecken bombardiert worden. Also alle Zutaten besorgt und dann an meinem freien Tag losgelegt. Und als meine Wohnung dann nach Zimt und Zucker und frischem Teig gerochen hat, waren alle Anstrengungen vergessen. Und mit dem ersten Bissen habe ich direkt beschlossen, ich backe jetzt öfter. Ich bin gespannt, ob dieses Vorhaben sich auch so hält. In jedem Fall hat mir dieses Erlebnis geholfen, mich noch ein bisschen wohler in meinem neuen Zuhause zu fühlen. Und es wird mir wohl für immer in Erinnerung bleiben, wenn ich an meine Anfangszeit in München zurückdenke.
Vielen Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.